Wenn ich ganz pünktlich beginnen will, dann muss ich jetzt beginnen. Wir freuen uns, dass Sie zur Bibelstunde gekommen sind und wir heißen Sie herzlich willkommen. Ich nenne am Anfang den Wochenspruch dieser Woche aus Römer 5, Vers 8. In diesem Wort steckt das ganze Evangelium, sagte Roland Werner heute Morgen im ERF. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ganze Evangelium. Ich möchte gleich zum Anfang zwei Dinge Ihnen mitteilen. Ein Prediger, Seelsorger und Brückenbauer ist von seinem Herrn heimgerufen worden. Herr Theo Sorg, der von seiner Zeit als Jugendpfarrer an, dann als Stiftsprediger, als Oberkirchenrat, als Prälat und als Landesbischof in unserer Kirche seinem Herrn gedient hat, ist am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war ein Geschenk Gottes für unsere Landeskirche und weit darüber hinaus. Ein Geschenk, für das man nur danken kann. Aber nun sprach ich von zwei Mitteilungen. Und das zweite nun, ob Sie wissen, wer am 12.03. geboren ist. Also nicht heute, sondern vor langer Zeit. Das war im Jahr 1607. Paul Gerhardt würde heute 410 Jahre alt, so er dennoch leben würde. Aber er ist schon lange heimgegangen zu seinem Herrn. Wir kennen seine kostbaren Lieder und eines davon singen wir nun auch zu seinem Geburtstag. Es ist das Lied Nummer 66. Es sind kurze Strophen, deshalb singen wir sie alle. Also im Gesangbuch wären es 18. So viel sind es aber in unserem grünen Buch nicht. Also Nummer 66.
Auf meinem Zettel steht jetzt wieder Abkündigungen zuerst, weil es eben viel ist und damit es am Schluss nicht so viel noch kommt. Nochmal zur Erinnerung, Sie sind herzlich eingeladen zur Theologischen Woche. Die beginnt morgen. Flyer zu Ihrer Orientierung finden Sie hinten am Ausgang und an der Plakatwand. In dieser Theologischen Woche findet auch das Konzert mit Jürgen Werth statt. Sie sind auch herzlich eingeladen. Dann veranstaltet unser Buchcafé Credo wieder eine Lesung. Die haben wir letztes Mal schon angekündigt, eine Lesung von Steve Volke vom Kinderhilfswerk Compassion. Es geht um sein Buch Der Sehendmacher, das heißt um Einblicke in die Armut dieser Welt. Es findet statt im Evangelischen Gemeindehaus abends am 24. März. Sie finden auch Flyer draußen. Und dann noch eine Vorschau für eine Familienveranstaltung. Am Donnerstag, den 6. April um 17 Uhr, findet mit Daniel Karlauch eine Familienshow statt, und zwar in der Sonnenberghalle in Eidlingen. Die Flyer liegen auch aus. Und wer Plakate in seiner Gemeinde noch aufhängen kann, die liegen auch dort dabei. Vielen Dank. Ja, und dann liegt auch unser neuer Freundesbrief wieder bereit, in dem wir Sie teilhaben lassen an all unseren Veranstaltungen, Projekten, auch unserem neuen Bibelschulkonzept und Terminen. Wir freuen uns, wenn Sie die mitnehmen und wenn Sie mögen, dann auch die Impulse zur Fürbitte mit auf Ihr Herz nehmen. Vielen Dank. Es sind auch Hinweise auf Stellenangebote darin. Und dann noch etwas Besonderes. Wir möchten Sie gerne darüber informieren, dass die Evangelische Kirchengemeinde in Eidlingen einen evangelischen Natur- und Bewegungskindergarten plant. Der Träger des Kindergartens soll die Evangelische Kirchengemeinde sein, in Kooperation mit unserem Werk, mit dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen. Es ist noch in der Planungsphase und Sie dürfen noch beten, dass es auch ganz gewiss starten darf. Sofern wir die Betriebserlaubnis bekommen, wird der Kindergarten am 1. September diesen Jahres hier auf dem Gelände des Mutterhauses starten. Weitere Informationen finden Sie auf einem Flyer im Foyer an der Plakatwand. Und auf dem Flyer sind dann auch Kontaktdaten, falls Sie Ihr Kind gerne auf einer vorläufigen Liste setzen möchten oder vormerken lassen möchten. Auch wird es dann für interessierte Eltern am Freitag, den 31. März um 17 Uhr hier im Saal des Mutterhauses eine Informationsstunde geben zu diesem geplanten Kindergarten. Und Näheres findet man dann auch in den Eidlinger Nachrichten noch. Und natürlich sind Sie dann noch herzlich eingeladen in einer Woche zur Bibelstunde mit Schwester Brigitte Schweder. Das war eine Menge. Heute ist der Sonntag Reminiscere, das bedeutet Gedenke, Herr. Und es ist ein Gebetsruf aus dem Psalm 25 entnommen. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Es passt so wunderbar auch zu diesem Wochenspruch, den wir eingangs gehört haben. Ich lese einige Verse aus dem Psalm 25. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit, an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er den Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit, an dein Erbarmen. Ja, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Dieses Erbarmen, das hat Gott gezeigt durch Jesus. An Karfreitag, an Ostern, an Himmelfahrt und an Pfingsten. Immer wieder zeigt er, dass er Gnade uns schenken möchte und Neues. Wir singen jetzt dieses Lied, Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Hier vorne an der Leinwand wird es erscheinen.
Dann beten wir zum Anfang. Herr, wir danken dir für Herrn Altlandesbischof Sorg. Wir danken dir für den Segen, der von ihm ausgegangen ist. Wir danken dir auch für die vielen kostbaren Lieder von Paul Gerhardt, die vielen Menschen immer wieder zur Hilfe werden, auch uns. Und wir danken dir jetzt für unsere Bibelstunde, in der wir auch um deinen Segen bitten und um deine Hilfe. Hilf beim Reden und Hören. Amen. Und wieder sehen wir an der Leinwand einen Kalender. Was will der uns sagen? Heute will ich ihn einen Terminkalender nennen. Er ist für viele ein wichtiger und unverzichtbarer Gegenstand. Denn Termine sind abgesprochen, eingetragen und man verlässt sich darauf, dass man durch den Kalender daran erinnert wird. Er ist also eine wichtige Gedächtnisstütze, der Terminkalender, die man möglichst nicht verlieren sollte. Hat der lebendige Gott auch einen Terminkalender? Oh ja, er hat einen. Aber er braucht ihn nicht als Gedächtnisstütze und nicht zur Bewahrung vor dem Vergessen von Terminen. Darum ist es vielleicht richtiger zu sagen, Gott hat Termine. Er hat Termine entsprechend seinem Plan. Die Durchführung seines göttlichen Planes, den wir den Heilsplan nennen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. 5 große Ereignisse, die nach dem Plan Gottes schon geschehen sind, kennen wir gut. Sie werden dem Wort Gottes berichtet. Und ein Termin Gottes, der 6., steht noch aus. Der war noch nicht. Und niemand weiß, wann er sein wird. Aber dass er sein wird, das wissen wir aufgrund der biblischen Aussagen ganz gewiss. Jesus kommt wieder. Darum geht es dann zum Abschluss meiner Bibelstundenreihe in der nächsten Bibelstunde, die ich halten darf. Wir wollen kurz noch einmal zurückdenken. Es ging bisher schon um die Ereignisse, die schon geschehen sind. Dass sie geschehen sind, feiern wir im Verlauf des Kirchenjahres. Es sind einmalige Ereignisse, die sich nicht wiederholen. Für mich sind diese Termine Gottes so wichtig geworden, dass eine Bibelstundenreihe daraus geworden ist. Heute geht es also um das fünfte Ereignis im Heilsplan Gottes. Aber lassen Sie uns kurz zurückdenken. Dafür habe ich etwas mitgebracht. Ob Sie es schon kennen, das neue Büchlein mit Gedichten von unserer Schwester Helka Winkel. Ich entdeckte, dass die Termine von Gottes Heilsplan auch darin vorkommen. Das erste Ereignis, den ersten Termin Gottes in seinem Plan, feiern wir, wenn wir das Christfest feiern. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Das war das Erste, was uns zum Heil geschehen ist, zum Heilwerden. Das erste Ereignis, das Christfest. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Und zu diesem Geschehen ein Vers von Schwester Helga. Aus des Himmels Herrlichkeit neigte Gott sich zu uns Armen. Hell durchstrahlt nun unsere Zeit seine Gnade, sein Erbarmen. Denn in Jesus ist erschienen volles Heil der ganzen Welt und ein ewiges Versöhnen jedem, der sich zu ihm hält. Darum hat sich der lebendige Gott einen Heilsplan ausgedacht, damit wir Menschen versöhnt werden können mit ihm. Wir brauchen diese Versöhnung. Ich möchte sagen, sie ist lebensnotwendig. Denn so wie wir sind, können wir nicht vor dem lebendigen Gott bestehen. Ohne diese Versöhnung nicht. Darum ist Jesus Mensch geworden. Das feiern wir am Christfest, dass der ewige Gott eine Rettung geschaffen hat für verlorene Menschen. Und keiner müsste mehr verloren sein. Keiner muss mehr verloren sein. Verloren, das heißt in diesem Zusammenhang, dem Gericht Gottes preisgegeben. Jesus ist Mensch geworden, damit dann auch der zweite Termin im Heilsplan Gottes stattfinden konnte. Schwester Helga sagt es so: Wenn Gott nicht seinen Sohn gegeben an unserer Stadt in das Gericht, wir wüssten nichts vom ewigen Leben und ahnten Gottes Liebe nicht. Der Himmel bliebe uns verschlossen und unser Leben ohne Ziel. Wir wären ewig ausgestoßen. Kein Licht in unser Leben fiel. Doch nun ist Gott uns nahe gekommen. In seinem Sohn sind wir geliebt, vom Vater auf- und angenommen, der uns durch Jesu Blut vergibt. Was kann uns Gott noch Größeres geben, als was er uns geschenkt im Sohn, der für uns starb, damit wir leben, der für uns trug der Sünde Lohn. Das ist das Geschehen von Karfreitag. Das war der zweite Termin Gottes zu unserem Heil und unserer Heilung. Und im selben Gedicht erwähnt Schwester Helga auch, was dann an Ostern geschah, also beim dritten Ereignis im Heilsplan Gottes. Doch weil er nicht im Tod geblieben, ist er nun für die Seinen da und lehrt sie glauben, hoffen, lieben, ist ihnen alle Tage nah. Am dritten Tag, nach seinem Leiden und Sterben, ist Jesus auferstanden. Er hat den Tod und damit den Teufel besiegt, Jesus lebt. Und was feiern wir als viertes Geschehen im Heilsplan Gottes? Das war vor 6 Wochen das Thema in meiner Bibelstunde. Ein Gedicht dazu fand ich nicht direkt dazu in der Gedichtsammlung, aber die Himmelfahrt von Jesus klingt in einem Gedicht doch an. Da heißt es: Ich freue mich, bis ich im hellen Lichte der Ewigkeit dich sehe, wie du bist. Und dann von Angesicht zu Angesichte, dich dort zu sehen, mir höchste Wonne ist. Als Jesus seinen Auftrag in dieser Welt erfüllt hatte, wurde er von Gott in den Himmel zurückgeholt. Dort ist er und dort werden auch wir einmal sein, wenn unsere Zeit in dieser Welt beendet ist. Ewigkeit, Herrlichkeit, wenn wir an der Schwelle stehen, dürfen wir den Vater sehen. Ganz daheim in Ewigkeit. 40 Tage nach Ostern feiern wir in jedem Jahr das Himmelfahrtsfest. Das war das vierte Ereignis entsprechend dem Heilsplan Gottes. Aber wenn es kein fünftes geben würde in diesem göttlichen Plan, es würde Entscheidendes fehlen. Kurz vor seiner Himmelfahrt hat es Jesus seinen Jüngern angekündigt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und darum geht es jetzt in dieser Bibelstunde, um das Geschehen an jedem Pfingsten in Jerusalem. Ich habe eine erste Überschrift nach einer langen Einleitung: Erfüllte Zeit. Als die Zeit erfüllt war. Dieser Satz ist nicht nur einmal im Wort Gottes zu finden. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4,4. Die Menschwerdung von Jesus geschah termingerecht. Das will Paulus damit sagen. Früher wäre es zu früh gewesen. Später zu spät. Genau zum Termin Gottes. Jetzt war es dran, nach Gottes Plan. Auch in Markus 1,15 finden wir die erfüllte Zeit. Da geht es um den Anfang des Wirkens von Jesus. Die Zeit ist erfüllt, sagte er selber. Jetzt war es dran, nicht früher und nicht später. Und in Gethsemane sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, des Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Sünder. Früher durfte Jesus nicht gefangen genommen werden, obwohl seine Feinde es schon lange darauf abgesehen hatten, später aber auch nicht. Genau zum Termin Gottes, als die Zeit erfüllt war. Zu den Männern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, sagte der auferstandene Herr: Musste das nicht alles so geschehen? Und mit anderen Worten sagt er damit: Es ist nach Gottes Terminplan geschehen. Auch für seine Himmelfahrt gab es den festen Termin, 40 Tage nach der Auferstehung war seine Rückkehr in den Himmel, nicht früher und nicht später. Ja, und 50 Tage nach Ostern ereignete sich das, worum es jetzt in unserer Bibelstunde geht. Es war wieder Gottes Termin, und in einer älteren Übersetzung lesen wir da auch, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Termingerecht geschah, was jetzt geschehen sollte und auch was jetzt geschehen konnte nach diesen vorausgegangenen Terminen Gottes und Ereignissen. Gott hat Termine. Er hat sie übrigens auch im persönlichen Leben von uns Menschen. Man kann sie wahrnehmen oder man kann sie verpassen. Wenn ein Mensch den deutlichen Ruf Gottes zum Glauben in die Nachfolge hört, kann er ihn ganz bewusst überhören, weil er vielleicht denkt, es reicht auch später noch, fromm zu werden, oder das ist nichts für mich. Aber wer auf Gottes Termine in seinem Leben nicht achtet, der kann das ewige Leben versäumen. Heute muss ich in deinem Hause einkehren, hatte Jesus zu Zachäus gesagt. Und wenn er in einem Leben einkehren durfte, dann hören seine Termine nicht auf in diesem Leben. Das ist ja erst der Anfang des Lebens mit ihm. Und dann gibt es immer wieder die besonderen Termine, die ganz persönlichen, die er mit uns hat und die wir auch mit ihm haben dürfen. Einen Termin kennen wir alle nicht, aber er kennt ihn. Oder weiß jemand von uns, wann sein irdisches Leben zu Ende sein wird? Nur er weiß es, und auch das wird zu seiner Zeit, an seinem Termin sein, nicht früher und nicht später. Wir sind am ersten Teil mit der Überschrift Erfüllte Zeit, und hier müssen wir fragen, was ist denn geschehen, als der Tag der Pfingsten erfüllt war damals? Relativ viele Menschen wissen noch, was an Ostern geschehen ist. Aber Himmelfahrt und Pfingsten. Hans-Georg Wünsch hat ein Buch geschrieben über die Feste des Kirchenjahres, und er berichtet von der Umfrage einer großen Fernsehzeitschrift. 16% der Gefragten meinen, Jesus sei an Pfingsten auferstanden. 3% halten das Fest für den Kreuzigungstermin. Jeder Zehnte glaubt, Maria sei an diesem Tag, also an Pfingsten, in den Himmel aufgefahren. 23% machen keine Angaben und nur 48% der Befragten gaben zur Antwort, dass Pfingsten etwas mit dem Heiligen Geist zu tun habe. Und wenn wir diese 48% fragen würden, was das denn nun bedeute, wer der Heilige Geist eigentlich sei und was er in den Christen bewirke, dann würden wir wahrscheinlich noch einmal sehr verschiedene Meinungen hören. Und zwar nicht nur von den Menschen, die mit Gott und Kirche nichts am Hut haben, sondern auch von denen, die im Glaubensbekenntnis sagen, ich glaube an den Heiligen Geist. Hier machen wir eine kleine Unterbrechung. Ich mache die Unterbrechung, damit Sie jetzt dran sind. Ich habe gedacht, wir könnten so machen, dass immer zwei oder drei, die nebeneinander sitzen oder hintereinander, kurz nachdenken über die Frage, was bedeutet das Geschehen am Pfingstfest? Damals ist es ja geschehen. Und was bedeutet es für mich heute? Was bedeutet das Geschehen am Pfingstfest damals für mich heute? Also wir werden keine Viertelstunde dafür verwenden, aber ein paar Minuten. Also viel Freude beim Miteinander reden. Sie glauben gar nicht, wie schön das ist, Sie so zu erleben. Aber Sie haben auch Verständnis, dass ich jetzt gerne wieder zu Wort komme. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und ich vermute jetzt, dass Ihre Meinungen nicht sehr unterschiedlich waren. Ich kann nun natürlich nicht alle fragen, sondern mache jetzt einfach weiter. Dieser Hans-Georg Wünsch, der dieses Buch geschrieben hat, schrieb anschließend an diesen Bericht von der Umfrage, so viel Prozent sehen es so und so weiter. Natürlich würden wir auch sehr gute Antworten bekommen. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, würde ich sicher gute Antworten bekommen. Eine solch gute Antwort hat Peter Hane einmal auf eine Umfrage des Deutschen Allgemeinen Sonntagsblattes geschrieben. Ich weiß, wo ich Trost finde, denn der Heilige Geist ist der Tröster. Ich weiß, wo Kraft und Mut herkommen, wenn Ohnmacht und Resignation mich überkommen. Der Heilige Geist ist Gottes große Lokomotive. Er ist weder heilige Begeisterung noch Wohlfühlfluidum, sondern ruft in den Gehorsam gegen Gott und seinen Willen. Er ist personhafte Wirklichkeit, die ich erbitten kann. Der Heilige Geist gehört zu uns Christen wie der Motor zum Auto. Das war Peter Hane. Und ehe ich jetzt mit dem zweiten Teil weitermache, wo es um das geht, was an Pfingsten damals geschah, singen wir das Lied unter der Nummer 450. Amen, Amen, lauter Amen, hat es treu in Gottes Mund. Ich habe es deshalb ausgesucht, weil da auch deutlich wird, Gott tut, was er verheißen hat zu seiner Zeit. 450 singen wir. Wer kann das natürlich tun. Ich rate Ihnen, dass auf der nächsten Seite noch zwei Strophen gewesen wären, aber so ist es jetzt gut. Das ist gut, auch mit dem Blick auf die Uhr. Ich sagte, es geht jetzt in diesem zweiten Teil um das, was an Pfingsten damals geschah. Das könnte man so überschreiben. Das erste war die erfüllte Zeit und nun die erfüllten Herzen. Was geschehen ist damals, lese ich aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 14a. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Wenn Sie es neu interessiert, was er geredet hat, können Sie es ja zu Hause noch nachlesen in Apostelgeschichte 2. Erfüllte Herzen. Wie alle Ereignisse der Heilsgeschichte wird auch dieses ganz knapp berichtet, ohne jede Ausmalung. Es ist etwas Großes geschehen. Und das Sichtbare und das Hörbare, das waren nur die äußeren Zeichen für das göttliche Handeln. Was sahen die Augen der Menschen, die dabei waren, die dazukamen? Feuerflammen. Was hörten die Ohren? Das Brausen des Windes. Aber da ist noch viel mehr geschehen. Das eigentliche Geschehen war das, was in Vers 4 so ausgedrückt ist. Sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? Was tut er in uns? Drei Antworten. Ich fand sie in diesem Buch, das ich schon erwähnt habe, von Hans-Georg Münch und habe einiges davon eingebaut. Er sagt, er ist der, der neu macht. Der Heilige Geist ist der, der neu macht. Er ist der, der zurechtbringt. Er ist der Tröster. Zum Ersten, er ist der, der neu macht. Was ist das vorgegebene Ziel für uns als Nachfolger von Jesus? Da schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, wir werden ihm gleich sein, wie er ist. Vielleicht haben Sie an dieser Stelle auch schon manches Mal die Luft angehalten. Paulus sagt es so, wir werden verwandelt in sein Bild. 2. Korinther 3, 18. Wir werden einmal sein wie Jesus. Wie soll das gehen? Jesus ist Gott, wir sind Menschen. Wie können wir jemals so werden wie er? Und an dieser Stelle wird das Pfingstgeschehen wichtig. Darum kam der Heilige Geist, um etwas Neues in uns zu schaffen. Sie kennen bestimmt, oder manche von Ihnen, die Automaten auf den Bahnsteigen. Und in der Bedienungsanleitung dafür vom Stuttgarter Verkehrsverbund gibt es einen interessanten Satz. Mit der Taste C löschen Sie alle bisherigen Eingaben und können noch einmal ganz von vorne anfangen. Noch einmal ganz neu anfangen können? Das wäre es doch. Aber für unser menschliches Leben gibt es diese Taste C nicht. Oder? Und was würde es helfen, wenn wir neu anfangen könnten? Würden wir es denn besser machen? Oder nur anders? Würde es wirklich beim zweiten Mal besser werden? Um es wirklich besser zu machen, müsste sich in uns etwas grundlegend ändern. Das eigentliche Problem in unserem Leben sind wir doch selber, nicht die Umstände. Unser Herz, unser Lebenszentrum, da liegt das Problem. Und Herr Münch sagt sehr deutlich, in unserem Kern sind wir alle zutiefst Egoisten. Erhebt hier jemand Einspruch? Ich nicht. Die Bibel nennt ein Bild für dieses Problem. Sie spricht von einem Herzen aus Stein, das wir von Natur in uns haben. Eine ungeheure Verhärtung ist in uns. Ich, ich, ich. Es muss an unserem Herzen etwas geschehen. Das alte steinerne Herz müsste durch ein neues, fleischernes ersetzt werden. Und in dem Wort, das die Jahreslosung für dieses Jahr ist, kündigt Hesekiel an, dass Gott seinen Geist in das Leben von Menschen geben will. Und dieser Geist Gottes will Neues schaffen. Genau das ist damals geschehen an Pfingsten. Gottes Geist, ich möchte es mal so sagen, kam in die Nachfolger hinein, die da versammelt waren, die Nachfolger von Jesus. Davor waren sie so ein kleiner, verängstigter Kreis, hinter verschlossenen Türen. Und dann war Gott selber in ihrem Leben. Aus den verängstigten Jüngern wurden mutige Zeugen, die anfingen, von Jesus zu reden. Der Heilige Geist, das ist Gottes Lebenskraft in uns. Das ist ein Neuanfang. Nicht nur ein zweiter Start, sondern ein zweiter Start mit ganz anderen Voraussetzungen. Nicht mehr ich, Christus in mir. So hat es Paulus an die Galater geschrieben. Seit jenem Pfingsten erleben die Menschen, die eine Bekehrung und Wiedergeburt haben, dieses Geschehen. Das ist sozusagen die Taste C, die dem Leben eine Richtung und Kraft gibt, die vorher nicht denkbar waren. Die Bibel spricht sehr deutlich von dem Ereignis Wiedergeburt, von diesem besonderen Termin in unserem Leben, diesen Termin Gottes mit uns. Wir werden dadurch zu geborenen Kindern Gottes. Gott machte uns von innen heraus zu seinen eigenen Kindern. Das neue Herz in uns, das gehört dann Gott. Darum können wir dieses hohe Ziel vor uns haben. Wir werden einmal sein wie Jesus. Das war das Erste. Der Heilige Geist ist der neu macht. Und alle, die hier heute Nachmittag hier sind und diesem Herrn Jesus gehören, an ihn glauben, ihm nachfolgen, die sind neu gemacht durch den Geist Gottes, weil sie ihn empfangen haben. Das Zweite, der Heilige Geist ist der Zurechtbringer. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er ihnen nach seiner Rückkehr in den Himmel den Heiligen Geist schenken werde. Der griechische Begriff, den er dafür gebraucht, hat verschiedene Bedeutungen. Parakletos, dieses Wort meint zurechtbringen, ermahnen und auch trösten. In diesem zweiten Teil geht es jetzt um das Zurechtbringen. Was wir alle wissen, auch die Menschen, denen Gott schon das fleischerne Herz gegeben hat, also die, in denen sein Geist wohnt, also wir, machen Fehler. Da könnte ich jetzt wieder fragen, erheben Sie Einspruch? Ich nicht. Noch leben wir als Menschen, die sündigen können. Und wie gut ist es da, dass der Heilige Geist auch in uns der Zurechtbringer ist. Hans-Georg Wünsch sagt dann etwas ganz Persönliches. Vor einiger Zeit hatte ich einen Zusammenstoß. Nicht mit einem Auto oder in körperlich spürbarer Form, sondern verbal. Ich hatte mich über etwas geärgert und war dabei auch laut geworden. Und plötzlich wurde ich von jemandem, der überhaupt nicht betroffen war, in einer Art und Weise angegriffen und zusammengefaltet, wurden Sie schon einmal zusammengefaltet, dass ich wirklich getroffen war. Das war nicht in Ordnung. Ich hatte mich geärgert, ja, ich war auch laut geworden, ja, aber ich hatte niemanden persönlich angegriffen und ich hatte mich bemüht, niemanden zu verletzen. Und dann wurde ich verletzt und ich war verletzt. Ich habe danach kein Wort mehr mit der betreffenden Person gesprochen, wenn ich es denn vermeiden konnte. Und jedes Mal, wenn ich an diese Person dachte, stieg etwas in mir auf. Ich kann es nur mit dem Begriff Hass bezeichnen. Und dann saß ich eines Morgens in meiner stillen Zeit. Mir ging es irgendwie nicht gut. Ich war total im Stress. Ich fühlte mich innerlich ziemlich ausgelaugt. Ich schlug die Losungen auf. Das mache ich jeden Morgen seit vielen Jahren. Und an diesem Morgen ist mir ein Bibeltext ganz direkt ins Auge und ins Herz gesprungen. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Jesaja 59,2. Zuerst dachte ich, welche Sünden? Die sind doch alle vergeben. Und das ist auch so. Wer von Neuem geboren ist, dem ist die Sünde vergeben. Aber Sünde, die besteht, belastet die Beziehung zu Gott. Das war mein Problem. Und mir wurde dann auch sehr klar, dass meine mangelnde Vergebungsbereitschaft gemeint war. Es hat ein wenig gedauert, bis ich dann bereit war. Aber dann habe ich Gott alles gesagt und ich habe dieser Person vergeben. Und nach dieser Entscheidung ging es mir wirklich viel besser. Ich war von einer Last befreit. Ich war zurechtgebracht. Zurechtgebracht werden, das heißt ja auch wieder auf dem rechten Weg sein. Das tut gut und es ist jederzeit möglich. Aber was hat das jetzt mit Pfingsten zu tun und mit dem Heiligen Geist? Es war Gottes Geist, der mir gezeigt hat, dass meine mangelnde Vergebungsbereitschaft nicht in Ordnung war und ich vergeben musste. Das war ja keine große Sache. Nein, aber viele kleine Sachen ergeben auch eine große Sache. Und ich glaube, sagt er dann, dass in unseren Gemeinden viele Menschen sind, die nicht vergeben haben und diesen Groll und Hass mit sich herumtragen. Aber Gottes Geist und damit der Herr selber ist ein Zurechtbringer. Es ist gut, sich hin und wieder einen Augenblick Zeit zu nehmen und Gott darum zu bitten, dass er uns zeigt, ob wir irgendwo auf einem falschen Weg sind. In einem Psalm gibt es dazu ein hilfreiches Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite du mich auf ewigem Wege. Psalm 139, 23 und 24. Wir sind noch im zweiten Teil und ich sprach von drei Unterpunkten. Und ehe wir zum dritten Unterpunkt kommen, singen wir jetzt ein Lied. Und zwar das Lied 274. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. Und wer aufstehen möchte zum Wachwerden oder Wachbleiben, kann das ja tun. 274. Falls Sie jetzt besorgt auf die Uhr schauen, weil ich erst in der Mitte vom zweiten Punkt bin, ich kann Sie trösten, der dritte ist winzig klein. Also der dritte Unterpunkt in diesem zweiten Teil, wo es um die erfüllten Herzen ging oder geht, der Heilige Geist ist der Tröster. Die Jünger hatten die Kreuzigung von Jesus erlebt und waren danach verzweifelt. Dann erfuhren sie, dass Jesus auferstanden war, sie sind ihm begegnet, sie haben neuen Mut gefasst, aber vor 10 Tagen hatte er sie ja wieder verlassen. Durch eine Wolke war er in den Himmel aufgenommen worden und sie waren wieder ganz allein. Und nun treten die gleichen Jünger in der Öffentlichkeit auf und erzählen den vielen Menschen, die sich zum Pfingstfest, diesem jüdischen Erntefest in Jerusalem aufgehalten haben, was Jesus ihnen bedeutet und was er den Zuhörern bedeuten möchte. Was für ein Wechsel bei diesen Jüngern von Jesus. Wie konnte aus verzweifelten und ängstlichen Menschen eine Gruppe von Zeugen, von Boten Gottes werden? Hoffnung, neuen Mut, Trost, das sind doch die Dinge, die auch uns manches Mal fehlen. Die Jünger wussten jetzt, dass Jesus durch seinen Geist immer bei ihnen sein würde. Das ist der wirkliche Trost. Wenn ich weiß, dass der Herr der Welt, der das ganze Universum geschaffen hat, an meiner Seite steht und mir sagt, du, ich sorge für dich, ich gehe mit dir. Und wenn du gerade nicht weißt, wie du den nächsten Tag überstehen sollst oder die kommende Woche, der Heilige Geist möchte uns die bleibende Gegenwart unseres Herrn versprechen. Er sagt, ich sorge für dich, ich gehe mit dir. Das gibt neuen Mut, das ist Trost und Hoffnung. Der Heilige Geist möchte uns diese bleibende Gegenwart unseres Herrn versprechen. Und als er in unser Leben eingekehrt ist, haben wir unser Pfingsten erlebt. Seither haben wir in jeder Lage den Herrn an unserer Seite. Das waren jetzt 3 Unterpunkte im zweiten Teil. Der Heilige Geist macht neu, er bringt zurecht, er ermutigt und tröstet. Und nun mein dritter, sehr kurzer Teil ist nun ganz anderer Art. Erstens war jetzt erfüllte Zeit, erfüllte Herzen. Und ich habe diesen dritten Teil, damit er trotz seiner Kürze auch noch eine Überschrift bekommt, so genannt: Herz, was begehrst du? Das wäre jetzt auch noch einmal ein Gesprächsthema, aber das will man vielleicht lieber für sich behalten. Herz, was begehrst du? Was sind unsere Herzenswünsche? Was wünschen Sie sich am allermeisten? Es gibt ein Lied von Schwester Helga Winkel, in dem ein Herzenswunsch deutlich wird. Kommt auch in diesem Büchlein. Herr, lass uns in Bewegung bleiben, fängt es an. Und am Ende dieser Bibelstunde ist mir dieser Wunsch sehr wichtig. Zuerst für mich, aber auch für Sie. Schwester Helgas Anliegen war, dass der Geist Gottes, den wir empfangen haben, an uns etwas tun kann, dass er uns bewegt. Ich lese den Text zuerst als ganz persönliche Bitte. Dazu habe ich ihn ein klein wenig verändert und lade Sie ein, in Ihrem Herzen mitzubeten, als Ihre persönliche Bitte, wenn Sie das bitten wollen. Und danach singen wir das Lied als unsere gemeinsame Bitte. Es wird dann an der Leinwand erscheinen. Aber zuerst dieses Gebet zum Schluss. Herr, lass mich in Bewegung bleiben und zielgerichtet vorwärts gehen. Lass deines Geistes Wind mich treiben und mich mit seiner Kraft durchwehen. Herr, lass dein Feuer mich durchlichten mit seiner Unbestechlichkeit. Lass mich von deinem Geist durchrichten, mach mich zum Weg ins Licht bereit. Herr, lass zu neuen Glaubensschritten mich deinem Geiste offen sein. Lass deine Gegenwart in meinem Leben sichtbar sein. Herr, schenk den Wind, das Licht, das Feuer, den Geist, der mich lebendig hält, den Geist, der liebender und treuer mich Zeichen sein lässt in der Welt. Amen. Jetzt singen wir das Lied miteinander. Und nun gehen Sie unter dem Segen Gottes. Gott, der Vater, kröne dich mit dem allerreichsten Segen und begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, dass du es unter seiner Hut habest überschwänglich gut. Jesu Antlitz leuchtet dir Tag und Nacht in Freude und Leide und der Quicke führ und führ dich auf grüner Lebensweide. Seiner Gnade süßer Schein strahl ins Herz dir stets hinein. Und der werte Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, hin zum Kreuz die Sünder weist, Frieden gibt und Trost verbreitet und uns führt zum ewigen Licht, heb auf dich sein Angesicht. Amen. Jetzt bedanke ich mich für alle Begleitung da hinter dem grünen Baum. Das ist eine Begleitung, vielen Dank. Vielen Dank, Schwester Renate. Und Ihnen wünsche ich noch einen guten Sonntag, eine gute Woche unter seiner Leitung und unter seinem Schutz. Auf Wiedersehen.